Herzlich willkommen zum Ratro Digital Podcast. Der Podcast für digitale Durchstarterinnen und Durchstarter und Unternehmen auf Wachstumskurs.
Willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns im Ratro Digital Podcast. Wieder mal mit dabei ist der Fabian Auler von Farbentour. Servus, Fabian.
Hi, moin moin. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, John. Ja.
Ja, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ich weiß, du bist ein sehr umtriebiger und erfolgreicher Mensch in der digitalen Welt. Mit Fokus unter anderem oder vor allem, sollte ich eher sagen, auf SEO, unser aller Lieblingsthema hier.
Ja.
Unser Thema ist tatsächlich: Ist SEO endlich tot, so wie es ja schon seit jeher mindestens einmal im Jahr gesagt wird, von wem auch immer? Ja, meine Frage an dich, Fabian: Sind wir schon mausetot oder wie sieht es mit der SEO aus heutzutage?
Mausetot würde ich jetzt nicht sagen, aber natürlich stehen krasse Änderungen bevor. Also sind, glaube ich, die krassesten Änderungen, die wir jetzt seit ever. Ich kann mich jetzt nicht an kein Google-Update erinnern, was so krass wäre, wie das, was jetzt kommt, wenn die komplette Google-Suche. Also ich kann ja den Elefanten im Raum direkt ansprechen. Der kommende AI-Mode von Google, wenn der wirklich die Hauptsuche sein wird, also für die Zuschauer, Zuhörer, die den nicht kennen, AI-Mode soll ja dann ChatGPT sein, halt bei Google, wo ich dann eben mit der KI chatte. Und hey, nimm mir mal die, weiß nicht, fünf besten Tipps für, weiß nicht, Schuppen, ja, wie ich die wieder loswerde. Und die Nutzer geht nicht nur auf eine Webseite drauf, sondern bekommt die Antwort von der KI. Dann würde ich schon sagen, für informationsgetriebenen Search Intent, da auf Keywords noch zu optimieren, da wird SEO wirklich dann sehr, sehr schwierig. Soll ich einfach Monolog führen oder?
Nein, mach ruhig weiter.
Okay, weil ich habe so viele Ideen noch oder so viele Meinungen. Es ist halt schwierig. Was kommt jetzt? Wird der wirklich die Hauptsuche sein? Was mit Möglichkeiten, dass ja auch die ganzen Publisher dann noch Sturm laufen? Ja, was soll denn das, meinen Content hier zu klauen? Und früher habe ich den Reward bekommen an Klicks, an Traffic, an Conversions, die dann daraus eh früher oder später entstanden sind. Und heute, also Google sagt ja selbst, ja, die Klicks, die ihr bekommt, die sind dann richtig gut. Also ich bekomme aber gar keine Klicks mehr oder nur noch ein Zehntel an Klicks. Also was bringt mir das denn, wenn die dann richtig gut sind? Was bedeutet denn richtig gut? Also ja, jetzt gab es wieder jetzt die Meldung, dass sie mehr Links einbauen wollen in AI-Mode, dass sie in Testings gesehen hätten, dass gar keiner mehr klickt auf die Links. Da sind die viel dran, aber um deine Frage zu beantworten, ob SEO tot ist, ich denke mal nicht, auf gar keinen Fall. Es stehen allerdings krasseste Änderungen bevor. Also so krasse Änderungen hatten wir noch nie. Ja. Also.
Ja, also ich kann ja mal ein bisschen erzählen und du bist tatsächlich einer der wenigen, mit denen ich jetzt überhaupt mal drüber geredet habe oder rede, ja, über die Details. Wir haben das natürlich schon noch bei vielen Accounts festgestellt und wahrscheinlich habt ihr das auch gesehen. Selbst bei der Google Search Console haben wir deutlich mehr Impressions als vielleicht noch im Vorjahr, aber die Klicks sind voll zurückgegangen.
Ja,
Und uns fragen
yes.
dann natürlich alle, ey, was ist da los? Ja, wir haben hier SEO gemacht und so. Und die Klicks bleiben allerdings aus.
Also, das haben wir auch gesehen. Also, kann ja bei uns auch mal sagen, wir machen ja auch für die eigene Webseite immer wieder SEO und die ganzen Money-Keywords, die wir hatten, dass da sind schon gut Klicks drüber gekommen, aber sobald ein AI-Overview reinkommt, dann gehen die Klicks schon drastisch zurück. Also, jetzt, wir haben jetzt keine Studie gemacht, aber das sind so 30, 40% an Klicks, die zurückgehen. Und das ist schon nicht wenig.
Das
Also, das ist
massiv.
schon ziemlich, ziemlich krass. Ja.
Genau, ja, so ungefähr 30% haben wir auch gesehen. Ja.
Ja. Und da bringt es auch nichts, in den AI-Overviews ganz oben zu stehen. Das haben wir auch stellenweise erreicht. Du kriegst ja trotzdem keine Klicks, weil der Nutzer bekommt ja die ausführliche Antwort in den SERPs schon ausgespielt. Und als hier in dem Fall als Publisher steht man dann ziemlich blöd da. Also,
Ja. Ja,
ja.
ist auf jeden Fall krass. Ich meine, wir haben ja jetzt ChatGPT seit bald 4 Jahren oder ist es 3 Jahre her? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wann das ausgerollt wurde.
2023, Dezember 2023, kann das sein? Dezember
Ich glaube, November 22. Ja,
22,
genau.
ja, auch
Müsste
gut, ja.
jetzt dann eben fast 3 Jahre her sein. Und mittlerweile dürfte ja ChatGPT für alle ein Thema sein. Wir haben auch Perplexity, Grok und weiß Gott nicht, was alles da verwendet wird. Manche sprechen ja jetzt schon von KI-Optimierung und bringen
Ja.
lauter so fancy Buzzwords. Also ich möchte jetzt auch niemandem zu nahe kommen. Also ich versuche dann immer den Leuten zu sagen, SEO verändert sich drastisch und so wie Suchmaschinenoptimierung vor 10, 15 Jahren funktioniert hat, funktioniert sie sicherlich nicht mehr. Die Frage ist halt, also angenommen, ich fange jetzt an für ChatGPT zu optimieren, ja, wie auch immer das erfolgen mag, kann ich dann noch von SEO sprechen? Also ich glaube, es
Ja.
kommt ein bisschen darauf an, wie du es definierst. Wenn du jetzt sagst, ja, Leute verwenden ja eigentlich ChatGPT auch zum Beispiel für Produktrecherche immer mehr und gehen somit auch auf Suche. Dann könnte man den SEO-Begriff deutlich auch erweitern und darauf beziehen und sagen, ja, SEO hat sich halt jetzt ein bisschen verlagert oder ergänzt, wird ergänzt. Es ist ja nicht so, dass jetzt Google komplett eingebrochen ist. Also es gibt ja auch SEOs, die da zeigen, wie viel Traffic da wirklich jetzt über ChatGPT generiert wird. Das ist ja immer noch ein Bruchteil, muss man sagen.
Genau.
Aber es wird an Bedeutung gewinnen, ja. Und dann.
Also wir haben für Kunden jetzt schon so kleine Geo-Dashboards gebaut im Locker Studio und da kommt kaum Traffic rüber. Also das ist wirklich überschaubar. Also auf der einen Seite die Google Serps, da kommt massivst Traffic rüber, wie mehrere tausend Besucher im Monat. Und das, wenn du mit den Kunden schaust, was kommt in AI-Traffic rein? Gar nichts. Also wirklich. Nicht mal 100 Klicks im Monat, ja. Das hängt natürlich auch von der Branche drauf ab. Aber du meintest auch gerade, dass das jeder ChatGPT nutzt oder ich glaube schon, dass es es in einer großen Masse angekommen ist. Aber ich habe immer noch Kumpels, aber auch meine Eltern zum Beispiel, die haben noch nie ChatGPT verwendet. Ja, also ein Kumpel von mir, den habe ich jetzt gesagt, der machst du viel mit ChatGPT und der hat mich angeguckt, wie so ein Brot. Der ist halt Erzieher. Der hat mit Internet nichts zu tun. Der ist Erzieher und hat den ganzen Tag da die kleinen Kinder um sich herum. Und abends googelt der mal so ein bisschen was. Der hat nie ChatGPT verwendet. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann so, ob dieser Shift dann noch so krass wird. Also, wie wird das sein, wenn jetzt plötzlich nur noch ein AI-Mode da sein wird und nicht mehr die klassische Google-Suche? Also, ob die das wirklich so krass machen, das wissen wir ja alles auch gar nicht. Sie haben es zwar angekündigt, aber. Ja, wo sind meine 10 blauen Links? Ob die Leute auf die Straße gehen und schreien werden, hey, wo sind meine 10 blauen Links? Gibt's mir wieder. Also, ja, das wird echt super spannend, weil das Wort Google hat sich ja auch in den Duden verewigt. Also, ich bin mal echt gespannt. Das hat sich so eingebrandet in die Leute. Ob das wirklich jetzt von heute auf morgen so verschwinden wird, hey, es ist wirklich super schwierig zu sagen. Ja.
Ja, also von heute auf morgen sicher nicht. Ich bin jetzt auch kein Prophet, natürlich. Ich habe allerdings schon die Vermutung, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren deutlich was passieren wird in Sachen Traffic Generation und wie ist der Breakdown. Ich habe lustigerweise heute auch erst ein bisschen nochmal unterrichtet und habe den Leuten gesagt, da ging es eher um Social Media Plattformen, ja. Wer erinnert sich noch an MySpace? Das war vor 20 Jahren mal
Oh.
Thema, aber das ist jetzt wirklich mausetot. Und da gab
Ja.
es Facebook noch nicht so wirklich, meine ich zumindest. Und ich meine, Facebook wäre ohne die Akquisition von Instagram vielleicht auch nicht mehr das, was es heute ist, also das ganze Meta-Universum. Und so müssen sich alle irgendwie weiterentwickeln. Und Google hat irgendwann YouTube vereinnahmt. Ich weiß nicht, ob YouTube schon immer Teil von Alphabet war oder Google. Ich glaube, die haben es auch
Die haben
eingekauft.
es gekauft.
Ja.
Ja, die haben es gekauft und so. Ja.
Natürlich genialer Schachzug.
Klar, klar.
Und die Frage ist dann aber auch, wird es künftig auch immer diese ganz großen Player geben noch oder wird sich das ein bisschen ausdifferenzieren? Ich glaube eher Zweiteres. Also wenn wir ein bisschen weggehen von SEO und schauen eben noch weiter in Social Advertising, also Paid Advertising, du kannst ja mittlerweile auch auf Spotify, habe ich gesehen, Ads schalten, auf Reddit, auf Quora,
Ja.
Pinterest. Also da wird sich, glaube ich, noch immer mehr tun. Und ich glaube eben nicht nur, dass das beim Paid Search so ist, sondern auch beim klassischen Organic Search, dass sich das noch ein bisschen ausdifferenziert.
Ja, also es gibt hier auch verschiedenste Studien. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, die eine ist von mindsea.com. Ich kann dir die später mal schicken, wenn dich das interessiert. Da
Ja.
gibt es eine Studie darüber, wie dieser Mobile Traffic sich aufteilt. Und wir haben 100% und nur 6,3% davon gehen noch auf Web und Search. Also 35% gehen auf Social Media, 30% gehen auf irgendwelche anderen Apps. Rest müsste ich jetzt nachschauen. Aber diese Zahl 6,3%, die hat sich voll in mein Gehirn reingebrannt. Also wir haben eigentlich Mobile einen Traffic-Anteil von 6,3%, dass sie auf Web und Search verteilt ist und der Rest geht auf Social Media. Also das
Krass.
ist auch richtig, richtig krass. Aber ich sag trotzdem, dass auch dieser Kanal SEO und Organic Search, da hast du einfach das Vertrauen. Wenn du da auf 1 stehst mit deinem Shop, da kaufen die Leute eher. Ja, also es klicken immer noch mehr Leute auf Organic drauf, weil die wissen, ah, die haben es verdient. Also diese ganzen Informations-Keyword-Strategien, die wir da früher gefahren sind, mit Wikis erstellen, Blog erstellen, das kannst du wahrscheinlich in Jahren in die Haare schmieren. Aber das muss immer noch über so einen Shop, über eine Webseite ablaufen. Kann ich mir nicht anders vorstellen aktuell. Es sei denn, man kann dann noch seinen Facebook-Shop irgendwann eröffnen. Wer weiß, ja, aber hoffen wir, das dauert noch länger. Ja. Also.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber
Ja.
ja, also brechen wir doch noch mal ein bisschen den SEO-Begriff auf. Ja, wir haben ja mindestens aus meiner Sicht die technische SEO On-Page und dann Off-Page. Ich behaupte mal, dass gerade durch ChatGPT die On-Page-Geschichten deutlich einfacher geworden sind zu handeln, auch für den Laien. Also anders formuliert, viele Content Writers sind jetzt wahrscheinlich arbeitslos oder haben deutlich weniger Arbeit. Bleiben wir vielleicht gleich mal bei dem Thema Content, On-Page-SEO. Da gab es ja zu Beginn von ChatGPT noch viele, die gesagt haben, hey, boah, ich verwende jetzt kein ChatGPT-Content und ich teste das mal, rankt man damit oder nicht, wird man damit gefunden oder nicht. Ich glaube, man kann heutzutage mit hoher Sicherheit sagen, du wirst zumindest nicht abgestraft. Also Google hat da auch natürlich ein Statement schon abgegeben zu. Jetzt wissen wir natürlich, Content ist nicht gleich Content. Wenn der besser gemacht wurde, wenn der interessanter geschrieben ist, aktueller, bessere Bilder, was auch immer, dann wirst du immer noch besseren Content haben im Sinne von bessere Conversions, besseres Userverhalten. Da kommt ja der Faktor Mensch noch mit rein. Aber mich würde jetzt interessieren, hast du schon so eine gewisse Guideline oder habt ihr eine gewisse Guideline entwickelt, wie viel Prozent ChatGPT-Content darf da mit rein oder wie viel sollte man noch Input reingeben als Mensch, um das aufzudröseln, zu verwässern, was auch immer? Das würde mich mal interessieren, wie euer Approach ist.
Also, wir sind da sehr, sehr konservativ unterwegs. Also, wir versuchen immer noch selbst sehr viel Human Written Content
Wow.
zu verwenden, weil wir daran glauben halt, dass das dann größere Mehrwert gibt. Aber klar haben wir auch unzählige Tests schon gemacht. Also kannst du mal Google Leaks googeln. Weiß
Ja.
nicht, du sitzt glaube ich gerade in Australien.
Ja.
Ich habe einen riesen Artikel dazu geschrieben, der ist komplett mit ChatGPT erstellt worden. Ich habe dem aber gesagt, welche Quellen wichtig sind. Habe jeden Absatz formuliert und der rankt auf 1 oder 2. Und ja, der übertrifft alle. Und ein Kumpel von mir der hatte auch eine kleine Agentur, hat dann seinen eigenen Google Leaks Artikel händisch geschrieben, 2 Monate lang gefühlt, und der rankte auf Seite 3, Seite 4. Ja, also das ist schon ziemlich unfair. Aber so für Kunden etc. versuchen wir maximal 50% ChatGPT und der Rest dann Human Written. Also da versuchen wir so Workflows, die wir da haben. Also wir haben jetzt keine Automatisierung mit Make oder N8N, wo ich irgendwie auf Knopfdruck 10.000 Artikel bekomme. Das ist in meinen Augen Spam und das ist Content, der einfach Schrott ist. Also du musst da sau viel Zeit trotzdem investieren in die Prompts, um geile Artikel zu bekommen. Weiß nicht, wie ihr das macht, wie da eure Erfahrungen sind, aber so sind halt unsere Erfahrungen halt.
Ja,
Ja.
also man kann es nicht generalisieren. Also ich nenne
Genau.
mal ein Beispiel. Wir haben einen Shop gelauncht und da möchte ich mal sagen, viel Content wurde schon mit Hilfe von Automatisierung gemacht. Da ist aber auch das Prompting sehr entscheidend. Und wenn es dann um Artikel geht, die jetzt nicht von einem Nobelpreisträger der Literatur geschrieben werden müssen, ja, sondern um Produktbeschreibungen, dann würde ich sagen, sind da die Thresholds ein bisschen niedriger. als jetzt bei einem anderen Case, wo du halt wirklich zum Beispiel im Rechtsanwaltbereich, wo du richtig aufpassen musst, im medizinischen, da würde ich auch sogar sagen, dass der menschliche Input deutlich höher sein sollte. Aber das ist von Case zu Case verschieden und ich würde auf jeden Fall nicht so hergehen und sagen, hey, wir machen jetzt Copy-Paste und tauschen vielleicht hier noch den Header aus, das Heading aus und damit ist gut. Ganz im
Ja,
Gegenteil.
ja, ja. Ja, das ist ein guter Punkt, dass man das nicht generalisieren sollte. Wir haben ja auch medizinische Kunden, da musst du halt auch mega aufpassen, so mit den Erfolgsversprechungen. Das musst du natürlich tunlichst sein lassen. Und besonders ChatGPT übertreibt ja auch, wenn man den nicht gut promptet, dann diese ganzen Füllwörter und dieses Blumige, das ist ja sehr, sehr gefährlich dann für Gesundheitsthemen auf jeden Fall.
Das Witzige ist, ich schaue mir manchmal Texte an und frage ChatGPT, was ChatGPT denkt zu dem Text. Ist der jetzt KI-basiert oder ist das jetzt noch menschlich geschrieben? Und der weiß dann schon ziemlich gut, was Sache ist.
Ach, okay,
Ja,
nice. Also
ja.
wir haben so KI-Detektoren mal ab und zu mal getestet, aber da sagt auch jedes Tool was anderes. Also ja, schwierig.
Okay, Content haben wir ein bisschen besprochen. Jetzt Thema technische SEO. Ein Geist, was ja durch die Szene geht, ist zum Beispiel auch Webseiten werden sich irgendwann von alleine KI-basiert bauen und du hast dann überhaupt keine SEO-technischen Probleme mehr. Was denkst du?
Ja, also wenn das eintritt, dann brauchen wir keine Google-Suche mehr. Dann brauchen wir sie definitiv nicht mehr. Also leben wir alle in unserer KI-Welt und also ich glaube mit, also der Webdesign-Beruf, der wird noch länger bestehen als also das ist auch immer diese KI-Agenten, die machen auch so viele Fehler. Also das, was wir bisher gesehen haben, also wir haben ja selbst viel experimentiert mit Make und N8N und so weiter. Da sind ja wahnsinnig viele Fehler. Und ich würde da halt nur Prozesse aktuell abbilden, wo ich dann vielleicht nicht den direkten Kundenkontakt habe oder nicht direkt E-Mails an irgendwelche Leute schreibe, weil da entstehen auch einfach zu viele Fehler. Und so also Websites leben ja auch davon, unique zu sein und einzigartig zu sein. Und ich glaube, mit KI, das würde ich momentan gar nicht unterschreiben. Also, keine Ahnung. Nee, auf gar keinen Fall. Also mir kraut es davor, an sowas zu denken. Also.
Ja, das ja auch hier wieder. Ja, ich rede dann manchmal mit Leuten, die mir sagen: Oh ja, wieso brauchst du noch einen Webdesigner oder eine Website-Agentur, wenn du jetzt auf Wix und wie sie alle heißen, in 0, nichts auf Klick was zusammenschustern kannst? Und du und ich kennen die Limitations, aber jetzt der. Ich sag mal, der Durchschnitts-User und Bürger, der weiß es ja nicht. Und dann fangen die mit sowas an und merken dann, oh, das ist ja alles gar nicht so toll, was ja uns wieder in die Karten spielt. Aber ist es nicht schon so, dass einiges an Business wegbricht aufgrund dieser Entwicklung?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also, du hast ja gerade eben gesagt, also wir werden auch häufiger jetzt von unseren Freelancern angeschrieben, die Content erstellen oder erstellt haben. Hey, hast du noch einen Auftrag mehr für mich? Hey, läuft gerade schlecht für mich. Also das merkst du volle Kanne. Und natürlich kann, das Rad dreht sich ja weiter. Natürlich ist jetzt zuerst der Beruf des Content Creators dran, als nächstes dann der Webdesigner oder SEO dran. Das kann natürlich früher, später sein, aber so der aktuelle Stand, diese KI-Agenten machen in meinen Augen nur so Basics-Arbeit, Standard viele Fehler, also auch Meta-Descriptions zum Beispiel. Mit ChatGPT, es ist so viel Arbeit, dem eine gute Meta-Description aus den Fingern zu ziehen, stellenweise, wenn du nicht die USPs richtig ordentlich nennst und so weiter. Also, wir haben auch mit ganz einfach, es gibt ein Add-on mit ChatGPT und für Google Sheets. Dann ist ja im Internet sieht man dann so diese geilen Tutorials. Ja, hier alle 300.000 URLs reinpasten, dann ziehst du einfach runter und dann bekommst du zu so jeder URL den perfekten Title Tag und die perfekte Meta-Description. Das ist halt einem nicht so. Das sind einfach random Bullshit-Teile, die ich niemals so veröffentlichen würde. Aber natürlich können die noch besser werden. Wer weiß. Ja, in 3, 4 Jahren ist vielleicht der Beruf des Webdesigners oder SEOs dann halt nicht mehr so gefragt. Ja, aber ich halte dagegen, dass man der KI nicht so viel vertraut. Es gibt eine Studie darüber, dass deine Arbeit nicht so gewertschätzt wird auf der Arbeit, wenn du sagst, ja, ich habe eine KI eingesetzt. Dann ist deine Arbeit direkt in den Augen anderer kaum noch was wert. Wenn du sagst, ja, die Prise habe ich händisch gemacht, 3 Monate dran gearbeitet, auch wenn da Fehler drin sind, vielleicht, aber sagt jeder, boah, voll geil, 3 Monate dran gearbeitet, ohne KI, wow. Also, das wird sich zeigen. Ja.
Witzig, dass du es gerade gesagt hast. Also, du hast ja richtigerweise schon gesagt, ich bin momentan in Australien und da habe ich neulich einen Artikel gelesen. Ich glaube, es war gestern. Da ging es um das Thema, dass aufgedeckt wurde, dass bestimmte Menschen in bestimmten Jobs KI eingesetzt haben. Oh, das ist ganz, ganz schlimm. Und ich war ein bisschen erstaunt, dass halt das in manchen Branchen scheinbar total noch verpönt ist, dass man das verwendet. Also, für mich ist es ehrlich gesagt selbstverständlich. Ich verwende ChatGPT jeden Tag oder eines der vielen KI-basierten Tools. Aber die Frage ist natürlich, wie ich damit umgehe. Also hier ist Quellenkritik sehr wichtig, dass man halt sich anschaut, ist es überhaupt stimmig? Kann das so sein? Wir wissen alle, diese Tools, die machen eben viele Fehler, die basieren viel auch auf Recurring to Averages, also die gehen letzten Endes her und analysieren ganz, ganz viele Quellen oder Dokumente und machen dann Durchschnitt, je nachdem, was du fragst. Und dann gehen die nach Wahrscheinlichkeiten und versuchen, die nächste Stelle im Satz zu ermitteln, ja. Und letzten Endes kann das nur dazu führen, dass es zu Durchschnittscontent kommt. Ja. Die Frage ist halt, kann die KI dann irgendwann kreativ werden, was auch immer Kreativität heißt, ja?
Wenn ich da jetzt einhake, das Problem wird ja auch sein, wenn es niemand mehr gibt, der irgendwie Inhalte ins Web stellt, wie soll sich die KI weiterentwickeln? Ja, also wenn es jetzt die SEO-Trends 2027, wenn da keiner mehr was schreibt dazu, wird der KI-Wissensstand ja auf, weiß nicht, 2022, 2023 stehen bleiben einfach. Also das ist ja auch ein Riesenproblem für die. Also, ja.
Absolut. Ja, also halten wir mal fest, der menschliche Input sowohl bei Content als auch in Sachen Design und technische SEO ist nach wie vor wertvoll. Allerdings nicht für mittelguten Content oder mittelgut erstellte Websites. Da kann die KI wahrscheinlich schon die Leute ausstechen oder ersetzen. Mit anderen Worten, wenn du gut bist in dem, was du tust, dann wirst du wahrscheinlich immer noch die Nase vorne haben, insbesondere wenn du in der Lage bist, die KI-Tools gut einzusetzen, ergänzend zu deiner Expertise oder dem, was du eh tust. Also zur Inspiration kann man da auf jeden Fall was machen mit diesen Tools, ja.
Ich denke genau, wie du es gesagt hast, ich würde es auch sagen, es ist entscheidend, mit diesen KI-Tools arbeiten zu können. Um eben dein eigenes Leben zu erleichtern oder auch das Leben deiner Kunden. Das ist, also da kann sich keiner mehr verstecken davor. Das wäre sehr, sehr fatal. Ja.
Ja, also ich sage auch mittlerweile, wenn man digital arbeitet und diese Möglichkeiten der KI-Welt nicht in irgendeiner Form einsetzt, dann wird man wahrscheinlich mittellangfristig absolut verlieren.
Ja, definitiv.
Da
Habt
hat
ihr denn
man.
schon so Automatisierungsprozesse, ihr großartig irgendwas?
Also Automatisierung ist ja wirklich auch ein Modewort mittlerweile. Also du hast, glaube ich, eben auch Looker Studio verwendet, ja, oder angeteasert. Das ist natürlich ein ganz großartiges Tool, ja, um einfach Dinge zu verknüpfen. Also für Leute, die es noch nicht kennen, Google Looker Studio ermöglicht halt, verschiedenste Dashboards zu erstellen mit wichtigen KPIs. Natürlich kommend aus der Google-Welt, aber Meta kann man natürlich und an andere Anbieter kann man auch andocken. Da braucht man halt dann so Zwischendienstleister, die die Anbindung ermöglichen. Ja, also das ist ja schon ein wichtiger Schritt zur Automatisierung und zur Workflow-Verbesserung, Erleichterung der Datensammlung. Wenn ich mir anschaue, was wir teilweise für Dashboards für Kunden erstellt haben im Looker Studio, das ist der Hammer. Und das geht ja von alleine, ja. Du lässt die Daten von alleine da reinlaufen. Klar musst du sowas erst einmal designen, aber die Erkenntnisse, die du dann wirklich in aller Kürze bekommen kannst über so ein schön eingerichtetes Looker Studio, sind immens. Und das ist auf jeden Fall schon Automatisierung.
Das ist ja auch ein Teil der Automatisierung. Ich meinte halt nur, weil wir auch mittlerweile von Kunden angesprochen werden. Hey, wie sehen denn bei euch die Automatisierung aus? Macht ihr Make? Macht ihr N8N? Das nervt ihn auch schon. Also Thema Outreach zum Beispiel.
Ja.
Klar kann man, also das setzen wir noch nicht ein, aber natürlich könnte man jetzt überlegen, KI-Agenten zu bauen, der zumindest wie die Scrapebox damals, ich weiß nicht, ob du das Tool noch kennst von damals, einfach die SERPs ausliest und da mal so eine Outreach-Liste vorbereitet und dann kann man sagen, hey, ein Mensch oder von mir ist auch eine KI, schreibt dann alle an. Aber das aktueller Stand würde ich das nicht machen, weil zum einen, da wird jede beliebige Webseite irgendwie aufgenommen. Also das müsste man dann so triggern, so prompten, dass wirklich nur bestimmte Websites genommen werden. Aber da ist auch jedes Outreach-Ziel nochmal komplett anders. Also hast du da, also das ist wahnsinnig kompliziert. Und die Leute, also das ist den Kunden ja nicht übel zu nehmen. Also wir sind happy, dass wir solche Kunden auch haben, die dann mitdenken. Aber so einfach ist das auch nicht. Also ich drücke ja keinen Knopf und dann habe ich eine Automatisierung. Ja, also das ist wahnsinnig anspruchsvoll. Ja.
Du hast ja jetzt schon elegant die Brücke geschlagen zur dritten Säule in der SEO und das ist das Thema Off-Page,
Ja, okay.
Outreach, Link-Building, Social Mentions generieren. Ich bin da ganz kritisch. Also ich kriege ja so viele E-Mails jeden Tag,
Ja,
egal
ohne
ob das
Traffic.
Outreach ist oder Partnerschafts-E-Mails oder was auch immer, das landet unbesehen im Spam-Folder, wenn ich mir überhaupt noch die Mühe mache, das in den Spam-Folder zu verschieben, wenn ich ehrlich bin. Also beim Thema Outreach und Link-Building und so, da glaube ich absolut, dass das nicht effektiv ist, irgendwas zu automatisieren. Punkt. Also
Ja.
ich reagiere überhaupt nicht auf solche E-Mails und das merkst du sofort, wenn da irgendwie KI-basierte Sachen passieren. Und ich bin der Meinung, dass gerade Off-Page-SEO und Link-Building, wie auch immer man das nennen mag, sehr viel mit Networking zu tun hat im Real Life.
Ja,
Und
genau. Telefonhörer in
nur
die
wenn du
Hand
das
nehmen.
richtig machst, wenn du auf die Menschen zugehst, wenn du verhandelst, wenn du Mehrwert aufzeigst und personalisierst, dann hast du eine Chance, ins Geschäft zu kommen. Aber sonst ist es ehrlicherweise verschwendete Liebesmüh. Und wenn ich dann höre, ja, 1%, 2% Conversion Rate, also bei 200 E-Mails oder 100 E-Mails rausgeschickt und ich kriege dann irgendwie zwei Links raus, ich weiß nicht. Also finde ich ein
Ich
bisschen
glaube,
ineffektiv.
ja, es ist wirklich ineffektiv, wenn du überhaupt so eine Conversion Rate erzeugst. Ja. Also das hängt immer
Da
vom
musst du erst
Thema
mal
drauf
hinkommen,
ab.
genau.
Ja, genau. Das ist eigentlich schon ein guter Wert. Das ist ja das Traurige. Aber ich glaube, viele, ja, viele wollen ja immer den bequemen Weg gehen. Ja, eine E-Mail versteckt sich auch so ein bisschen davor. Versucht ja nicht den direkten Kontakt zu dem anderen. Dann musst du ja mit Menschen reden, Menschen in die Augen schauen. Und dann gehen halt viele lieber den bequemen Weg und bleiben im dunklen Keller sitzen. Ja, also ist Einstellungssache. Aber so viel Outreach machen wir jetzt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also wir haben einen starken Fokus auf On-Page aktuell. Aber natürlich machen wir auch Link-Building für den einen oder anderen Kunden noch. Also, aber aktuell machen wir extrem viel On-Page. Ja.
Ja, macht ja auch Sinn. Und also ich denke mal, dass auch ihr Paid Ads macht, also sowohl Google Ads als auch
Klar,
in die Meta-Welt schaut. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, bei einigen Kunden wäre es gar nicht mehr denkbar, nur eine Sache zu machen. Also
das ist
wenn
eng.
du dir überlegst, wie sieht die Customer Journey aus, wo sind die Touchpoints und dann kriegst du vielleicht eine Approximierung hin der idealen Customer Journey, dann kann man ja sein Budget gewichten und sagen, okay, steck halt 50% in Content, SEO rein, 30 in Google Ads und 20 in Social Paid oder so.
Genau. Ja, ich glaube, da ist auch wichtig, dann als Agentur dann auch entweder starke Partner zu haben oder wenn man es möglich hat, über Mitarbeiter, sage ich mal, dann auch wirklich mehr Leistungen anbieten zu können.
Ja.
Den Weg sind wir jetzt auch die letzten ein, zwei Jahre gegangen, dass wir halt eben Kunden auch wirklich einfach mehr anbieten können. Da bist du auch nicht so abhängig. Also wie keiner, also wir sagen ja selbst, du machst dich nicht abhängig von Google
Ja.
und haben wir die letzten Jahre immer nur SEO angeboten. Ja, deswegen muss man da auch als Agentur einfach mitwachsen und einfach reifer werden, sage ich
Das
mal.
ist ein sehr guter Satz. Also hier vielleicht noch ergänzend zu sagen, was wir festgestellt haben, was unheimlich wichtig ist, ist ein sauberes Tracking. Stichwort serverseitiges Tracking. Ist nicht ganz so einfach. Also je nachdem, wie genau man das halt haben will, auch mit Blick auf DSGVO und Cookie Consent richtig einbauen, damit das halt so funktioniert, dass es auch datenschutzrechtlich okay ist. Das ist schon nicht mehr so ganz trivial. Und dann hast du natürlich die Schnittstellen zwischen Google Tag Manager, meinetwegen Stape.io, wenn du da dein Server-Side Tracking drüber machen willst. Du hast die Meta-Welt, KPI, also Conversion API und so weiter und so fort. Also ich frage mich manchmal, gibt es eine Person oder einen Beruf, der hier ideal ist, um das machen zu können? Also sowohl Entwickler, die nur entwickeln, sind wahrscheinlich hier fehl am Platz, als auch Leute, die nur Meta-Ads schalten, die aber von der Technik keine Ahnung haben. Das heißt, du brauchst ja eigentlich irgendwie so einen Zwischenmensch, der in allen Welten gut ist, aber diese Person gibt es meistens gar nicht, gell?
Das gibt's gar nicht. Ich glaube, du brauchst halt einen Menschen, der weiß, was getan werden muss, und der muss dann alle bündeln und sagen, ja, du machst das, und dann kriegen wir das alles in dem Team zusammen. Also, das ist halt jetzt noch schwerer einfach für Freelancer, glaube ich, die komplett alleine sind. Ich war ja auch am Anfang meiner Karriere auch Freelancer, aber ich habe von Tag 1 auch immer mit anderen zusammengearbeitet. Also ich habe nie Texte selbst geschrieben. Ich habe auch immer andere Freelancer dann beauftragt. Ich glaube, da gibt es Mittel und Wege. Und wie du gesagt hast, Conversion Tracking, ja, es ist halt auch unfassbar schwierig. Ich weiß nicht, verwendet ihr Matomo
Hatten
auch
wir
oder?
schon, aber du weißt ja selber, da kostet dann die Plugins einiges, je nachdem, was du da alles tracken können möchtest und verbinden können willst, ja.
Ja. Also das perfekte Tool habt ihr auch noch nicht gefunden, höre ich dann heraus, oder?
Naja, also wir sind schon noch Google treu. Also wenn du es über
GA4.
Server-Side-Tracking richtig machst, dann finde ich, führt nach wie vor kein Weg an Google vorbei. Gerade wenn du
Okay.
es verbinden willst mit Google Ads und Google
Ja, klar.
Analytics und so.
Ja.
Da habe
Ja,
ich,
also
ehrlich
wir.
gesagt, noch nicht. Also E-Tracker ist natürlich in Deutschland noch groß, ja. Aber sonst, ja.
Also wir sind auch Heavy User von GA4, aber das ist auch bei jedem Kunden, oder Kunden, die neu kommen, die vielleicht vorher nur Performance Marketing gemacht haben mit Social Media, mit Ads, da gibt es verschiedenste Tools. Also jeder hat da so seinen eigenen, wie heißt das, irgendwie Truth, die eigene Wahrheit. Also irgendwo musst du auch sagen, jedes Tool trackt auch irgendwie ein bisschen anders. Irgendwas ist dann die Wahrheit, und der Rest ist dann halt, ja. Nicht so die Wahrheit. Also wahnsinnig schwierig, das Tracking auch. Ja.
Ja, ich meine, plausible sollten wir hier noch nennen, denke ich. Plausible wird auch immer häufiger eingesetzt, wobei die Diskussion hatten wir gestern erst. Ja, wo sind die Grenzen von plausible und lässt man dann vielleicht Plausible und GA4 laufen, um vergleichen zu können? Ja, weiß ich nicht.
Also wir haben Kunden, die lassen wirklich mehrere Tools dann laufen, und dann sagen sie, eins ist die Wahrheit, die anderen sind nur Backups. Aber das wird wirklich, ist schon ein krasser Unterschied stellenweise. Also wenn ich Matomo vergleiche mit GA4, ich weiß nicht, was jetzt richtig ist. Das ist wahrscheinlich, irgendwo liegt die Wahrheit in der Mitte. Ja.
Ja, natürlich. Ist es so, bleiben wir nochmal bei Google Analytics. Ja, wenn du jetzt browserbasiert trackst, dann haben wir festgestellt, dass fast 70% der Zahlen weg sind. Wenn du dann
Krass.
serverseitig das richtig machst, dann kriegst du mit Modellierung fast wieder die 100% hin. Und
Geil.
das ist natürlich etwas, wo ich sage, okay, warum soll ich dann jetzt noch was anderes machen, ja?
Ja, klar. Ja, klar. Wenn man da seinen richtigen Weg gefunden hat, warum soll ich mir noch andere Tools geben? Warum soll ich mich damit ärgern?
Aber du hast es schon richtig gesagt, denke ich. Wichtig ist ja, den Überblick zu haben und zu wissen, was wichtig ist. Das geht ja dann zurück auf wichtige Kennzahlen und überhaupt ein Verständnis dafür zu entwickeln, was sind denn die wichtigen Metriken? Sind es Rankings? Sind es Keywords? Das sind alles nice to haves, aber am Ende des Tages musst du halt auch ein gewisses BWL-Wissen mitbringen, musst wissen, was die Unternehmen machen und was denen wirklich was wert ist. Also im Sinne von,
Ja.
wie werden die Revenues generiert? Am Ende des Tages wissen wir alle, wenn du gut rankst, aber keiner kauft ein oder schickt eine Contact-Form-Submission, dann kannst du so gut SEO machen, wie du willst. Ja, dann hast du aber
Ja.
vielleicht eher ein Conversion-Thema, UX-Thema oder die Copy ist nicht gut oder dein Checkout funktioniert nicht. Also
Ja,
mal dann
tausend
tiefer
Sachen.
gucken. Ja.
Also, ich meine, ich weiß nicht, ob ich es dir mal gesagt habe, aber ich bin ja nicht so der größte Fan von LinkedIn, weil das ist so eine kleine nervige Bubble, wo jeder so tut, als wäre er der Gott. Und da hatte ich mal gelesen gehabt, ganz am Anfang, wo die AI-Overviews in den USA kamen, dass jetzt die neueste Metrik die Impressionen sind. Ich weiß nicht, ob man von Impressionen so viel kaufen kann. Klar, so ein bisschen Branding vielleicht, aber was kann ich denn von Impressionen kaufen? Also das ist irgendwie so ein bisschen Augenwischerei. Ja, also letzten Endes will besonders der Kunde, wie du gesagt hast, ein bisschen BWL-Wissen wäre nicht schlecht. Ja, der Kunde will halt Hard Facts haben. Der will mehr Bewerber haben oder mehr Umsatz generieren, mehr Produkte verkaufen, whatever. Aber von Impressionen weiß nicht, ob wir uns das alles auch ein bisschen zu schön reden, was jetzt vielleicht demnächst auf uns zukommt. Besonders die LinkedIn-Bubble dreht das schon sehr, sehr schön. Also.
Zu LinkedIn muss ich sagen, ist das das neue Xing, oder?
Ja, hoffentlich,
Also ich bin
hoffentlich, ja.
schon auch alle paar Schaltjahre mal bei LinkedIn, aber ja, es ist sehr viele Selbstbeweihräucherung, muss ich sagen. Und klar, ist schon irgendwo ein wichtiges, in Anführungsstrichen, Social-Media-Tool, aber muss man da sein und muss man das alles für bare Münze nehmen? Ich glaube nicht. Aber so geht's ja mit allen Studien und mit allen Artikeln. Und gerade wenn wir bei SEO sind, wir wissen, SEO ist keine Wissenschaft. Das hat sehr viel mit Testen zu tun, mit Erfahrung, mit eben überlegen, was überhaupt Sinn macht. Ja, strategische Positionierung fängt ja an mit der Keyword-Auswahl. Und das finde ich, wird noch viel zu häufig stiefmütterlich behandelt, das Thema, wie ich eigentlich eine richtig gute Keyword-Auswahl treffe, abhängig von meiner Marketing-Positionierung. Und die kann sich ja auch ändern. Die ändert sich wahrscheinlich eh schneller, als einem lieb ist, weil sich die Welt einfach weiter verändert, die ganze Zeit und immer schneller als früher. Und da muss man halt einfach am Ball bleiben und die Augen offen halten, seine Tools kennen, analysieren, datenbasierte Schlüsse ziehen und das weiter optimieren.
Genau, darfst halt einfach nicht stehen bleiben. Ich erinnere mich da gerade immer, ich habe mich gerade daran erinnert, ich habe im Abacus-Forum, ich denke mal, du kennst das ja auch noch,
Ja,
das
uraltes Forum,
große,
ja.
das berühmte SEO-Abacus-Forum. Und ich weiß gar nicht mehr, wann es war, so 2008, 2009 wahrscheinlich. Da hatte mal einer wirklich ein richtig großes Posting gemacht, dass er mit SEO nicht mehr klarkam. Also irgendwie hatte er Privatprobleme gehabt. Er konnte die Kunden nicht mehr nach vorne bringen. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass er halt diese Steinzeit-SEO-Taktik noch verwendet hat, ohne jetzt auf, ich glaube, Pinguin und Panda kamen da ja, das muss um den Zeitraum gewesen sein. Also musste damals schon die SEOs ihre Strategien anpassen. Und wir müssen als Online-Marketer, sage ich es einfach mal, als Unternehmer vielleicht auch, unsere Strategien auch immer weiter anpassen. Das ist halt ein Wandel, stetiger Wandel. Das ist halt einfach so.
Nee, ja, absolut richtig. Vielleicht doch noch mal so ein paar Sätze zum Thema, ist SEO tot? Nein, es ist nicht tot, es wandelt sich. Was würdest du denn sagen, sind so 5 bis 10 Punkte, die jetzt allerdings wichtig sind, dass sie berücksichtigt werden? Also ich spreche mal einen an. Wir haben ja gesehen, Google rankt doch immer mehr und gerne Paragraphen nach oben, also Abschnitte. Ich behaupte jetzt mal frech, wenn du dein Website-Content schön strukturierst, ja, mit H2-Überschriften, Bullet Points und so, und dann hast du vielleicht noch ein schönes Schema-Markup mit FAQ-Section unten dran, dann optimierst du ja sowieso sowohl für Google als auch für ChatGPT und andere
Yes,
Tools, ne?
yes. Ja. Also 10 Punkte, ich habe jetzt die Frage, sorry, 10 Punkte, die wichtig sind für SEO.
Ja,
Oder?
die man jetzt vielleicht so ein bisschen ergänzen kann zu dem, was man vorher in Sachen SEO gemacht hat. Also Meta-Titles sind ja nach wie vor wichtig, Meta-Descriptions. Aber was ist vielleicht dazugekommen?
Ja, also diese Content-Chunks, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also ich kann mal ein Beispiel geben, zum Blogartikel, den wir geschrieben haben, zum Thema Medical SEO.
Medical.
Da sind wir in den SERPs irgendwie 1 bis 2 meistens und in den AI-Overviews sind wir auch auf 1
Wow.
oder auf 2. Das ist jetzt kein hartes Keyword, da optimiert kaum einer drauf scheinbar.
Na, trotzdem cool.
Aber da haben wir halt sehr, sehr viel Mühe auch uns in die Definition auch gegeben. Also die Definition wird da als in den Paragraphen, die Definition kommt wirklich so weit oben und die wird auch dann gerne scheinbar ausgelesen. Also Definition möglichst gut ausformulieren, keinen riesen Aufsatz schreiben, sondern 3, 4 Sätze eine Definition halt hinhauen und dann kommt das auch in den ChatGPT AI-Overviews und Google AI-Mode wahrscheinlich gut an. Auch wenn du mich wahrscheinlich dafür hassen wirst jetzt, aber ich finde den Begriff Geo, Generative Engine Optimization, also am Anfang fand ich auch total dämlich, aber mittlerweile habe ich mich so angefreundet, weil wir auch Anfragen zu Geo bekommen. Also das sind dann wirklich gestandene Unternehmen. Da steht ein gestandener SEO vor mir. Der macht seit 20 Jahren nichts anderes. Also ich mache zum Beispiel seit 12 Jahren SEO erst. Also jemand, der noch mehr Expertise hat als ich von den Jahren her gesehen und sagt, hey, Sie haben total viel Panik, was jetzt kommt hier, AI-Mode, AI-Overviews, wir brauchen eine Beratung. Und wir haben ja andere Kunden in dem Bereich auch schon getrackt und supportet und unterstützt und so weiter und versuchen da hingehend auch schon zu helfen. Und vielleicht kann ich da mal ein bisschen was erzählen und
Gerne.
diese Tipps, die man in Zukunft ein bisschen schauen sollte. Also viele Crawler, zum Beispiel, ich glaube Perplexity zum Beispiel, verwenden so einen Open Source Crawler namens Command Crawler. Und dieser Command Crawler wird auch von Web Archive verwendet. Also wenn du sehen willst, wie die Crawler von AI-Tools deine Webseite sehen, dann guckst du einfach auf Web Archive einfach mal drauf. Wenn du es ein bisschen eleganter machen willst, dann kannst du den auch lokal installieren und lässt einfach mal deine Webseite crawlen. Aber die kommen zum Beispiel nicht so gut klar mit heavy JavaScript-basierten Websites. Also da wird dann mal gern irgendein Tab nicht geöffnet und da stehen dann vielleicht wichtige Informationen und dann sieht das die KI nicht. Ja? Also dahingehend würde ich mich auch orientieren. Und generell das ganze Thema einfach offen annehmen. Wie viele Tipps habe ich jetzt schon? Zwei. Ich habe
Du
zwei
hast
Tipps.
mindestens
Also.
schon vier abgehandelt jetzt. Ich
Okay,
werfe
vier
mal einen in
Tipps.
den Ring. Dir ist ja auch aufgefallen, dass jetzt auf einmal Instagram-Posts in die SERPs gezogen werden.
Ja. Yes, yes, ja.
Also mit
Also.
anderen Worten, ist Instagram jetzt Bestandteil von SEO-Strategien? Ja, nein, vielleicht.
Ja, da könnte ich jetzt auch wieder sagen, Reddit,
Ja.
allein da die Mentions, also Reddit wird ja auch sehr, sehr oft jetzt nicht nur in den SERPs erwähnt, scheinbar auch in den KIs gerne verwendet als Quelle, ist eigentlich ein Place to be, Reddit. Nur da reinzukommen ist halt sehr, sehr schwierig. Ja? Also wir hatten jetzt einen größeren Kunden betreut oder betreuen ihn immer noch und da ist eigentlich auch eine Strategie, entweder ein eigenes Subreddit aufzubauen, wenn das geht, also es ist Experimentierphase. Wenn es nicht geht, versuchen da irgendwie die Mentions rein zu klatschen in Reddit. Aber da sind ja auch wieder so ein SEO-Forum-Spam von 2006 oder 2007. Also ich weiß auch nicht, wo das alles hingeht. Eine andere Strategie ist ja auch, was man immer wieder sieht oder was wir einfach messen. Wenn meine Brand möglichst oft erwähnt wird im Internet, dann wird die auch komischerweise in ChatGPT erwähnt. Wer hätte das gedacht? Also beste SEO-Agentur. Und ja, jetzt geht ja auch wieder das Gespamme los. Also jetzt sehen wir auch stellenweise Gastartikel auf bekannten Websites, wo man Gastartikel einkaufen kann, gibt es plötzlich Toplisten mit den besten fünf SEO-Agenturen. Und das zieht sich wie so ein roter Faden. Und eine bestimmte Agentur wird immer an erster Stelle erwähnt. Und die anderen Artikel sind dann andere Agenturen. Und also, ich weiß
Klassiker.
nicht.
Ja, letzten Endes alles Marketing-Efforts und
Ja.
irgendwie sieht man dann bestimmte Sachen immer wieder, gell? So Dinge wiederholen sich und werden dann doch wieder neu verkauft, sage ich jetzt mal. Ja, es ist schon irgendwie spannend.
Also was mich mal interessieren würde, wenn, auch wenn ich jetzt Gast bin, ich stelle dir jetzt auch mal eine Frage, wenn man mal ein paar Schritte weitergeht, eigentlich wird ja früher oder später das Internet sterben, wenn jetzt alle nur noch auf Plattformen unterwegs sind, alle sind nur noch auf Social Media unterwegs, alle benutzen jetzt nur noch so ein ChatGPT oder AI-Mode, das Web ist doch dann mehr oder weniger Untergang geweiht, oder was denkst du?
Naja, ich habe es heute erst erzählt, ja, dieses Ding, dieses Smartphone könnte in 5 bis 10 Jahren oder so uns fast alle Arbeiten, Denkarbeiten, Entscheidungen abnehmen, weil das Ding einfach weiß, wie wir uns verhalten, bestellt schon mal das bei einem bestimmten Shop, weil wir das eh konsumieren gewöhnlicherweise. Du musst noch nicht mal mehr auf den Buy Now-Button klicken, sondern das wird dir dann einfach geliefert. Und das kann dann alles theoretisch, ja. Sind wir dann irgendwo bei Minority Report oder keine Ahnung, was da die Dystopien in manchen Filmen, wie die aussehen, ich weiß es nicht, aber ich denke, dass wir als Menschen auf jeden Fall die Kontrolle haben, ja, dass wir entscheiden können, wie weit wollen wir damit gehen, wie weit wollen wir unsere Kontrolle abgeben und vertrauen bestimmten Tools, bestimmten Plattformen oder auch nicht. Also ich glaube, hier ist der Mensch gefragt, sich zu bilden im ganz klassischen Sinne. Ja, wenn man jetzt nach Kant geht, wieder der Ausflug in die Philosophie. Aufklärung ist im Prinzip der, wie hat Kant formuliert, der Austritt der Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit oder sowas. Also
Geil, geil,
Man muss
geil.
sich wirklich bilden und schauen, was ist da los, ja, was kann jetzt ein ChatGPT wirklich machen und was nicht. Es ist natürlich aufwendig. Und wenn man so überlegt, wie viel man heutzutage wissen muss oder können muss, um überhaupt funktionieren zu können, das ist schon ziemlich krass. Also vor 1000 Jahren, da war die Welt viel einfacher, viel langsamer,
Ja.
hat es viel weniger Informationen und heutzutage erschlägt dich die Informationsflut jeden Tag und du hast überhaupt keine Fähigkeit, das richtig einzuordnen. Aber
Das
du kannst dahin kommen, indem du eben schaust, ja. Und also um deine Frage noch mal richtig zu beantworten, ich glaube, dass die Entwicklung rasant ist. Ich glaube aber, dass das Internet, so wie wir es kennen, noch einige Zeit bestehen bleibt und das hoffentlich das Leben verbessert, die
Ja.
Kooperation über Grenzen hinweg erleichtert, auch die Kooperation international und zwischen Unternehmen und dass da einfach schöne Dinge passieren. Also ich bin da eher Optimist. Ich habe
Okay.
keine Angst vor der Zukunft, ich habe keine Angst vor der KI. Ich glaube, das ist ein wunderbares Tool, wenn man es denn richtig einsetzt. Man darf nicht naiv sein und einfach glauben, das macht die KI schon alles. Nein, das ist wie damals die Menschen ein Messer erfunden haben, um bestimmte Dinge dann schneiden zu können, ist halt das Internet und auch KI. Und die sind ja schon verknüpft, ja. Also diese Themen,
Ja,
wenn man
ja.
zurückgeht auf die Ursprünge der Computertechnologie, die haben ja nichts anderes gemacht als KI-Forscher oder Entwickler heutzutage. Die schauen sich an, wie das Gehirn funktioniert, schauen sich an, was sind überhaupt neuronale Verbindungen, wie kann ich die verdichten, wie kann ich die verdichten, wie kann ich Verbindungen, Netzwerke schaffen. Und das ist einfach ein Next Level. Der Grund, warum das jetzt einfach schnell entwickelt werden konnte, ist einerseits die Kapazität in Speichern, also Speicherkapazität und das schnelle Internet. Und das hat das Ganze nochmal extrem beschleunigt. Aber ich glaube, man kann da auf jeden Fall auch mit Zuversicht in die Zukunft schauen und braucht da keine Angst haben, ja.
Ja, ich denke mal auch, das Leben geht weiter.
Ja.
Auch, also das Internet ist so eine krasse Errungenschaft. Und wie gesagt, wenn keiner mehr was schreibt, Content erstellt, keine Publisher mehr gibt, dann funktioniert die ganze KI auch nicht mehr. Also das
Ja.
wird auf jeden Fall noch funktionieren. Allerdings ist es halt ein krasser Wandel, wie du gesagt hast. Also ich weiß nicht, 96, 95, die ersten Websites entstanden, oder 96, keine Ahnung. Und das ist halt total krasser Wandel. Irgendwie ein paar Jahre später reden wir über KIs. Und ein paar Jahre später laufen irgendwelche Androiden hier rum. Also ich weiß nicht, das ist schon ein
Löblich.
krasser, krasser Wandel. Ja. Nur was, also weshalb ich auch diese Frage gestellt habe, man sieht ja eigentlich auch bei diesen, es gibt so einen krassen Plattformgedanken. Also diese ganzen Plattformen früher wie Facebook gerne mal Traffic auch auf Websites gelenkt haben, wenn man was gepostet hat. Heute sagt jeder, poste nichts auf LinkedIn oder auf Facebook oder sonst irgendwas mit dem Link, weil dann wird es niemandem mehr angezeigt. Ja, also das ist, dieser Traffic bleibt auf den Plattformen. Und was ja auch, was man auch sieht, dass viele Menschen auch gar nicht mehr so gerne Websites besuchen, weil jede Website anders ist. Also lieber machen alle ihre Doomscrolling bei YouTube Shorts oder TikTok und sonst irgendwas, weil da muss das Gehirn sich auch nicht mehr großartig anpassen. Jede Website sieht halt anders aus. Und da ein Cookie-Banner noch und da muss ich meine Infos suchen bei der einen Webseite. Ich will ein Rezept, muss aber erstmal einen Roman drüber lesen, wie toll das Wetter ist und dann sehe ich erst die Zutaten. Und jetzt frage ich die KI und bleib auch noch auf der KI drauf, auf der Plattform. Und dann sehe ich die Zutaten auch sofort. Also da wird auf jeden Fall großer Wandel schon vorkommen, aber ich sehe das so wie du. Also die Welt geht nicht unter und das Web wird hoffentlich auch so bestehen bleiben. Ja.
Ja, also da vielleicht noch ein Gedanke, das knüpft, glaube ich, so ein bisschen an das, was ich vorhin gesagt habe mit der Ausdifferenzierung. Man muss sich dann schon seine Kriegsplätze aussuchen, ja. Also du kannst nicht auf jeder Hochzeit tanzen, sondern du musst dir halt
Ja.
wirklich wieder strategisch überlegen, wo muss ich denn als Unternehmung Sichtbarkeit generieren? Hast dann vielleicht am Ende 5 bis 10 wichtige Plattformen, wo du dann auch bitte präsent sein solltest. Ja, das sollte dann auch möglichst kohärent sein und synergetisch angelegt werden. Und dann guckt man halt, wie man vorankommt. Aber ich glaube schon, dass sich das eben noch weiter ausdifferenzieren wird, dass es eher mehrere Plattformen gibt und nicht zwei, drei richtig große, die halt eigentlich Monopolisten sind. Und es ist ja auch gut so, dass sich das ausdifferenziert.
Das wäre natürlich sehr, sehr schlecht. Also, was ich auch am Anfang gesagt habe, also man sollte sich ja nicht abhängig machen von einer Traffic-Quelle. Ja, Deswegen, also, ja, ich kann es unterstreichen.
Mann, Fabian, wir haben jetzt einen riesen Rundumschlag gemacht. Es macht mir immer wieder eine Riesenfreude hier. Ich
Auf jeden
glaube,
Fall.
es gibt hier noch tausende Anknüpfungspunkte. Wer weiß, vielleicht machen wir dann auch noch mal irgendwann ein Special zum Thema vielleicht geile KI-Tools oder
Gerne,
vielleicht auch mit
gerne.
Blick auf das nächste Jahr schon, was sind mögliche neue Trends für 2026? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir auch in Zukunft häufiger, hoffe ich, zu tun haben und uns austauschen über diese spannenden Themen und hoffentlich da draußen auch ein bisschen Anreiz geben, mal reinzugucken in diese Themen oder auch Fragen zu stellen. Also wir sind ja offen und helfen sehr gerne. Wir verlinken Fabian auch in den Shownotes
Gerne.
den Artikel, den du erwähnt hast, ja, deine Website. Und ich glaube, du bist wirklich einer, der es auch sehr gut macht in Sachen Podcasting, YouTube habe ich vorhin noch gar nicht erwähnt, aber das sind ja ganz wichtige Maßnahmen heutzutage, um die SEO
Ja.
und seine Marketingmaßnahmen zu ergänzen. Und ich finde, du machst es gut und mit deinem Team großartig und bist auf
Vielen
jeden
Dank,
Fall eine
Dankeschön.
Inspiration hier.
Ja, also ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Es ist halt mega geil. Man merkt halt direkt, dass du Philosophie studiert hast. Das wird halt mega Spaß. Also das ist echt mega geil. Das machen wir auf jeden Fall gerne nochmal. Ja,
Sehr
also.
geil. Ja, dann vielen lieben Dank. Du hast so wie immer auch einiges zu tun. Vielen Dank für deine Zeit und euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und ja, wir hoffen natürlich, ihr hattet was davon und bis zum nächsten Mal.
Okay, bis dann. Danke, ciao.
Das war eine neue Folge vom Rato Digital Podcast. Wir freuen uns immer über eine Bewertung, Fragen, Anregungen und Kommentare. Schickt dazu einfach eine Mail an durchstarten@rato-digital.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.